Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Die Zerstörung der Gesellschaft durch den Neomarxismus.
Wir sind vor der Pause stehen geblieben bei Hermann Hesse. Ich denke, was wir bisher gesehen haben in der Betrachtung verschiedener Söhne und Töchter des Ungehorsams, da kommen auch viele persönliche Gedanken und Empfindungen empor. Auch zum Beispiel, wenn wir sehen, wie ausgeprägt gerade aus gläubigen Familien solche Verführer gekommen sind, da stellt man sich die Frage, wie ist das denn mit der Verheißung in Apostelgeschichte 16? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Es ist natürlich so, dass diese Aussage, die Paulus dem Kerkermeister so sagte, ein prophetischer Ausspruch war für ihn. Aber es gilt trotzdem, dass eben gläubige Familien eine besondere Verheißung haben. Und dass nach 1. Korinther 7 die Kinder gläubiger Eltern werden heilig genannt, das heißt abgesondert für Gott. Die haben eine ganz besondere Chance, um errettet zu werden. Aber es ist doch so, dass Gott den Willen des Menschen nicht zwingt und dreht, sondern es ist möglich, dass eben auch aus einer gläubigen Familie Kinder sich abwenden können und einen falschen Weg gehen können. Aber die Tatsache, dass das Wort Gottes uns eben zeigt, dass auf diesen Kindern ein besonderer Segen ruht, das soll uns eben weiterhin Mut und Motivation geben, um für diese Kinder zu beten und nicht aufzuhören, für sie einzustehen vor dem Thron der Gnade. Und auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist auch gerade ein Gleichnis, das uns eben in dieser Hinsicht wirklich Mut macht. Aber es fällt auch auf, wie eben solche Leute aus gläubigem Elternhaus kamen oder einen jüdischen Hintergrund hatten. Und es ist natürlich so, der größte Verführer aller Zeiten wird auch ein Jude sein, der Antichrist. Und so sind diese Juden, die in früheren Zeiten wichtige Verführer waren, waren eigentlich Vorboten des Antichristen. Und es zeigt uns eben, da wo die Wahrheit am meisten gekannt wird, dort ist eben auch dann der Abfall umso schlimmer. Vielleicht noch ein Punkt. Ich habe gezeigt, wie diese Söhne des Ungehorsams gerade im 20. Jahrhundert einen ausgesprochenen Vaterhass eben gebracht haben. Und natürlich kann sich jemand fragen, ja, was ist denn mit meinem Vater? Der war wirklich ein Tyrann. Ja? Und natürlich ist das so, dass es gibt Männer, die sind Tyrannen. Es gibt Väter, die sind Tyrannen. Aber das ist nicht das Allgemeine. Das ist nicht das Normale, dass man einfach die Väter als Tyrannen abtun kann. Natürlich, nicht jeder kann seine Verantwortung als Haupt der Familie in gleicher Art wahrnehmen und kann da auch hier und dort eben versagen. Aber es ist zu sagen, die Männer, die eben wirkliche Tyrannen waren und sind, die haben natürlich den Revolutionären eben Wasser auf die Mühle geschaufelt, um eben ihre bösen Gedanken umso besser an den Mann, an die Frau zu bringen. Nun, wir haben gesehen, wie die Saat vor Jahrzehnten und bis zurück vor über 100 Jahren gesät worden ist und sie ging auf. Und zwar in der Nachkriegszeit. Nachdem so die wichtigsten Bedürfnisse gestillt waren, Stichwort Wirtschaftswunder in den Nachkriegsjahren, dann kamen die 60er Jahre. Mit der Revolution 1968, Studentenunruhen, Aufstände, Straßenschlachten gegen die Polizei in Zürich, in Paris. Es ging um die ganze Welt. Nun, die Revolution der 60er Jahre war geprägt durch Enttäuschung Millionen von Jugendlichen über die Folgen wissenschaftlicher Entwicklung. Es hat zu zwei Weltkriegen geführt, mit gegen 100 Millionen Toten. Es hat zur Schaffung von Chemiewaffen geführt, zur Atombombe. In der Nachkriegszeit kam es zum Kalten Krieg zwischen Ost und West. Und dann in den 60er Jahren war der Vietnamkrieg. Natürlich etwas, das die ganze Welt sehr bewegt hatte. Und bewegen musste. Da geschahen schreckliche Dinge. Und das war dann auch die Zeit, wo man immer mehr Klarheit darüber bekam, dass diese wissenschaftliche und technische Entwicklung nicht nur einfach Segen bringt, sondern Umweltverschmutzung, Umweltprobleme. Und das haben viele Jugendliche so wahrgenommen. Und es gab eine allgemein verbreitete Enttäuschung über den Rationalismus. Ich war die Aufklärungsphilosophen haben gesagt, der Mensch hat den Verstand. Und mit dem Verstand kann er letztlich alle Probleme lösen. Und jetzt merkte man, ist überhaupt nicht wahr. Gerade die wissenschaftliche und technische Entwicklung hat uns so viele Probleme gebracht. Und da ging das Pendel von diesem einen Extrem, wo man die Vernunft des Menschen vergöttert hatte, rüber zum Irrationalismus. Viele Jugendliche wünschten sich eine Flucht in eine irrationale Welt. Und genau in dieser Zeit kam die Rockmusik auf. Die Drogenwelle, östliche Religionen, Okkultismus, Esoterik, New Age. Und in der gleichen Zeit ging die charismatische Bewegung los. Das war dasselbe in Grün, nur christlich verpackt. Und da in den 60er Jahren forderte man öffentlich bei den Demonstrationen, bei den Unruhen, einen bewussten Bruch mit allen herkömmlichen Werten. Sexuelle Perversion soll als normal hingestellt werden. Homosexualität, Auflösung von Ehe und Familie wurde gefordert. Das Recht auf Abtreibung wurde eingefordert. Und man pochte auf antiautoritäre Erziehung. Eben der Mann in der Familie soll entmachtet werden. Das Kind soll selber entscheiden, ohne Bevormundung. Diese Zeit war gekennzeichnet von Jagd nach Ekstase, nach Trance, nach Rausch. Es gab einen gewaltigen Andrang. Für Konzerte mussten Sportarenen gemietet werden. Und so kam es zu diesen Großveranstaltungen. Das war etwas völlig Neues in der Geschichte, wie das Monterey Pop Festival 1967 oder Woodstock 1969. Damals erwartete man einige 10.000 Leute und es waren eine halbe Million unterwegs zu dieser Veranstaltung. Die meisten blieben im Stau stecken, erreichten gar nicht das Ziel. Das waren Treffpunkte einer Jugendbewegung, die gegen die Gesellschaft und ihre Werte protestierte. Das waren Neomarxisten, die Kinder des Zorns, folgten den Söhnen des Ungehorsams. Und an diesen Konzerten wurde Propaganda gemacht für Drogen, für östliche Religionen, Okkultismus. Darum, wer damals zur Schule ging, auf eine höhere Schule, da las man eben Hermann Hesse. Man musste sich beschäftigen mit Marx und dialektischem Materialismus. Dialektik ist eben das System, These, Antithese zu Synthese. Und so geht das immer weiter. Gott spielt überhaupt keine Rolle. Und dann eben Drogen, östliche Religionen, Hermann Hesse wurde herumgeboten und so weiter. Aber wenn wir jetzt so einige Jahrzehnte zurückblicken, Ich mag mich noch erinnern, wie das war. Wie diese Jugendlichen, die natürlich älter waren als ich damals, ich war ein Kind, wie die mit einem Stolz eben das rote Büchlein von Mao herumboten und mit einem Stolz forderten, Haschisch soll freigegeben werden vom Staat und eben alle diese Dinge so als eine neue große Errungenschaft, die uns ins Paradies führen würde, darstellten. Aber jetzt einige Jahrzehnte später können wir zurückblicken und sehen, das Drogenproblem ist unlösbar geworden. Und darum fordert die Politik nicht mehr eine Lösung des Problems, sondern eine Verwaltung des Problems. Staatliche Abgabe von Drogen, Stichwort. 50% der Ehen enden in Scheidung. Das hat's noch nie gegeben. Und heute ist es so normal geworden, diese Patchwork-Familien. Ein Schulkind sagt, also meine Halbschwester, die beim Vater wohnt, mit seiner Freundin und so weiter. Ja, also die wissen gar nicht mehr, wo sie wirklich hingehören. Das sind diese Patchwork-Familien. Das führt zu einer Destabilisierung der Kinder. Gerade in der Anfangszeit, als ich Dozent wurde an der STH, da hat man mir schon mal klar gemacht, von den Studenten heute kann man nicht mehr das Gleiche erwarten wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Die sind im Allgemeinen nicht mehr gleich belastbar. Weil viele kommen eben aus solchen Familien, die eben durch diese Probleme gekennzeichnet sind. Und das sind nicht mehr, im Allgemeinen nicht mehr diese Persönlichkeiten, die so belastbar sind, wie man das früher erlebt hat. Destabilisierung der Kinder, Gewaltzunahme, verbreitetes Gefühl der Sinnlosigkeit. Kinder, die sich ritzen, weil sie sich irgendwie nicht mehr wahrnehmen. 30 Jahre Abtreibung hat dazu geführt, dass mehr als 1 Milliarde Kinder vernichtet wurden seither. 1 Milliarde, 1.000 Millionen. Und wir sehen eine dramatische Zunahme der IV-Bezüger, als Folge des modernen Lebensstils. Depressionen, Postabortsyndrom, AIDS, Hepatitis B und C, eben das verbreitete Gefühl der Sinnlosigkeit und Wertlosigkeit. Es ist ja gut, dass es solche Kassen gibt, aber jetzt haben wir gerade wieder gehört, 14 Milliarden Defizit. In der Schweiz, in der kleinen Schweiz. Und der Zusammenhang muss hergestellt werden mit den 68ern. Aber gerade vor 2 Jahren hätte man ja eine Gelegenheit, das endlich mal öffentlich zu korrigieren. 40 Jahre Jubiläum, nicht wahr? 68 bis 2008. Aber was hat man gemacht in den Medien? Das habt ihr ja selber erlebt. Wer steht hin und sagt, das war wirklich ein Irrtum? Wir haben die Gesellschaft damit kaputt gemacht. Nun, ich habe erklärt, dass in dieser ganzen Entwicklung der 60er Jahren die Rockmusik eine sehr wichtige Rolle spielte. Und zwar ganz nach der Idee von Herbert Marcuse. Die Revolutionäre, das ist nicht das Proletariat, sondern das sind Randgruppen, die die Revolution bringen. Nun, die Rockmusik entstand 1953 als ein völlig neues musikalisches Phänomen. Den Rhythm and Blues, den gab es schon längst bei den Schwarzen. Gekennzeichnet von monotonem, gleichbleibendem, stampfenden Rhythmus, der eben beim Zuhörer Ekstase, Rauschgefühle auslöst. Aber das hatten die Weißen im Allgemeinen nicht so gern damals. Und dann wurde 1953 diese Musik mit der Country Music der Weißen verknüpft, mit diesen lieblichen Melodien, die westliche Menschen lieben. Und daraus entstand etwas völlig Neues. Indem man also in Amerika europäische Elemente, von daher kommt ja die Country-Musik letztlich aus Europa, und afrikanische Musikelemente, das stampfende, rauscherzeugende Rhythmus, miteinander vereinigte. Und daraus entstand Rock'n'Roll. Eine ganz neue Art von Musik. 1955 kam der Film in die Kino Kinos von Bill Haley, Rock Around the Clock. Im Deutschen Die Saat der Gewalt. Und da spielte als Filmmusik ein Rock'n'Roll-Stück, Lied, eine wichtige Rolle. Und so war das denn, eben dieser Song Rock Around the Clock war eine Hymne der rebellischen Jugend der 50er Jahre. Das waren aber Außenseiter, diese Rebellen. Und damals wurde dieser Song 20 Millionen Mal verkauft. Das ist für heute nicht so beeindruckend. Aber für damals war das etwas völlig Neues. So etwas hat es noch nie gegeben, dass eine Schallplatte in solcher Millionenhöhe verkauft wurde. Und dann aus dem Rock'n'Roll entstand im Laufe der weiteren Jahre immer mehr neue Stils. Und zwar eine solche Fülle von Stils, dass sie kaum überschaubar ist. Also Hard Rock, Heavy Metal, Soft Rock, Jazz Rock, Psychedelic Rock, Reggae, Folk, Beat, Surf, Disco, Baroque Rock, Soul, Punk, Funk, Techno, House, Philly und übrigens auch Christian Worship Music. Das kommt auch aus dieser Entwicklungslinie und hat eben auch diesen gleichbleibenden Rhythmus, der nicht variiert wird wie in der traditionellen Musik. Was dann eben dazu führt, dass wenn man atemrhythmisch spielt, so wie man spricht, ich meine, wir sprechen nicht immer im gleichen Tempo, sondern wir verlangsamen am Ende eines Satzes oder wir setzen ab, atmen durch, da wo ein Komma wäre im Text. Und so muss man auch die Musik spielen. Bei der frühen Musik hat man immer das Sprechen als Vorbild gehabt. Also Musik soll ein Sprechen sein und soll geatmet und mit Zäsuren geschaffen werden, so wie man spricht. Und wenn man das nicht macht, sondern einfach durchzieht, den Rhythmus, dann wirkt das eben so, dass das Denken abgeschaltet wird, eingeschränkt wird. Und darum spielt eben die Christian Worship Music eine wichtige Rolle in der charismatischen Bewegung, weil es den Menschen vorbereitet, eben das Denken so ein bisschen zurückzuschrauben. Das braucht's. Ja, denn zum Beispiel das Denken ist der größte Feind für das Zungenreden. Ja, wurde öffentlich auch so gesagt. Nun, wir sind noch in den 50er Jahren, als das alles so im Kleineren begann. 1954 bis 1959, das war die Zeit mit Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard und Jerry Lee. Die bauten eine sich von der Erwachsenenwelt absetzende und gegen sie rebellierende musikalische Jugendkultur mit einem neuen, aggressiven und emotional geladenen Lebensgefühl auf. Das ist Chuck Berry. Little Richard, bekannt als laut, aggressiv, emotional geladen. Natürlich, Jugendliche von heute, die würden sagen, das ist das Softie. Ja, aber das zeigt schon, dass das Gefühl von einem solchen Jugendlichen heute ist bereits dermaßen deformiert, dass er die Feinheiten gar nicht mehr wahrnimmt. Da muss es nur noch grob zu und her gehen. Aber damals waren die Menschen allgemein viel empfindsamer, was eben künstlerischer Ausdruck betraf. Und darum wirkte das wie verrückt. Aber so der richtige Durchbruch kam mit den Beatles. 1960, und zwar am 27. Dezember. Die Beatles traten damals erstmals im Gemeindesaal eines Liverpooler Vorortes auf. Und das gab einen Auftritt, der eben eine unglaubliche Massenwirkung hatte. 1964 waren 60% aller in den USA verkauften Singles Beatles-Produktionen. Und die Auftritte der Beatles sorgten sowohl im Fernsehen als auch live für eine bislang unbekannte Massenhysterie unter jugendlichen Fans. Die flippten förmlich aus. Und das war damals etwas ganz Neues. Das war ein Lebensgefühl, das man eben noch nicht gekannt hatte. Für Jugendliche heute ist das völlig normal, dass man ein Konzert ausflippen kann. Das war ganz neu. Und dann kam eben überhaupt die Jahre 1960 bis 70, das war die Zeit des immensen Wachstums des Musikmarktes. Mit Gruppen wie Pink Floyd, Rolling Stones, Birds, Genesis und so Kultfiguren der 68er wie Janis Joplin, Jimi Hendrix. Und was haben diese Leute als Botschaft transportiert, weitergegeben? Eine erste wichtige Botschaft war freier Sex. Und sehen wir, woher hatten die diese Ideen? Das hatten die Neomarxisten schon längst vorbereitet. Das wird die Revolution bringen. Wenn man die Menschen auf diesem Gebiet zu Fall bringt, dann kann man die Revolution machen. Dann brechen nämlich alle moralischen Barrieren ab. Übrigens das Wort Rock'n'Roll, das man dieser neuen Musik in den 50er Jahren im frühesten Stadium schon gegeben hatte, das war ein Ghetto-Wort für Unzucht, Hurerei. Also die merkten schon damals, diese Musik fördert den Menschen in diese Richtung. Einfach gefühlsmäßig merkten die das. Die Sängerin Grace Slick sagte einmal, heutige Jugendliche kennen die gar nicht mehr, aber die müssen wissen, woher kam das alles? Warum singen die heute so viel unzüchtiges Zeugs? Nun, das geht eben auf die Anfänge zurück. Die Sängerin Grace Slick sagte, es ist ganz gleichgültig, was die Texte sagen. All unsere Lieder bedeuten dasselbe. Seid frei in der Liebe, frei im Sex. Und dieses Zitat ist sehr interessant. Als Insiderin sagt sie, es ist nicht mal so wichtig, was der Text sagt. Die Musik selber bringt schon diese Botschaft. Und das ist ganz wichtig, wenn Leute sagen, ja, diese Musik ist neutral, die können wir auch für die Evangelisation und für die Gemeinde brauchen. Das ist neutral. Wir müssen einfach eine andere Botschaft damit verbinden. Das ist nicht wahr. Die Musik hat in sich eine Wirkung. Der Rockmusiker John Dates sagte, Rock'n'Roll ist 99% Sex. Ich meine, was wollen kleine Leute da behaupten, das sei neutral, wenn Insider so klar wissen, worum es geht bei dieser Art Musik? Jan Dury, ein Rockmusiker, meinte, alles, was mein Körper braucht, ist Sex und Drogen und Rock'n'Roll. Und da haben wir auch schon die Brücke, freie Sexualität, eine zweite Botschaft, Drogen. Und natürlich aus unserer kritischen Sicht, Drogenmissbrauch. Das Drogenproblem seit den 60er Jahren wurde wesentlich durch die Rockmusikszene ausgelöst. In einem weltlichen, säkularen Buch über Rockmusik kann man nachlesen, dass Rockmusik der größte Dealer sei. Eric Clapton, der ist schon eher wieder bekannt, auch heute noch, vom Namen Eric Clapton erklärte, ein Rockmusiker ohne Drogen ist ein halber Mann. Sieht man, diese Verknüpfung muss man sehen. Die Rolling Stones sangen in Sticky Fingers, bitte Schwester Morphium, wandle meine Albträume in Träume, süße Cousine Kokain, lege deine kühle Hand auf meine Stirn. Ja, das erinnert an die Selbsttherapie von Hermann Hesse in seinen späten Jahren. Psychotherapie bei C.G. Jung hatte nichts wirklich gebracht. Und da hat er sich dann selber eben therapiert, in Anführungsstrichen, mit Drogen und Alkohol. Der Psychologe Jean-Martin Büttner, bekannt als Journalist beim Tagesanzeiger, schrieb im Oktober 1986, dass die ganze Musikszene von harten Drogen völlig zerfressen ist. Schon damals. Eine dritte Botschaft war östliche Religionen, Okkultismus und Satanismus. Und da haben wir wieder die Verknüpfung zu einem Hermann Hesse in östlichen Religionen, aber auch Erich Fromm aus der Frankfurter Schule. Das war ja ein Jude, der aber an einem bestimmten Punkt hatte das Judentum voll verworfen und ist Buddhist geworden. Ja? Und Aldous Huxley, den hatte ich nicht erwähnt, das wäre ja auch so ein Sohn des Ungehorsams, der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben über eine Insel, auf der Marxismus herrscht, und zwar verbunden mit östlicher Religion und freier Sexualität. Also diese Dinge sind einfach ganz direkt miteinander verknüpft, so eben auch dieses dritte Thema, östliche Religion, Okkultismus und Satanismus. Im Frühjahr 1968 gingen die Beatles zu Maharishi Mahesh Yogi, um von ihm in die transzendentale Meditation, kurz TM, eingeführt zu werden. John Lennon erklärte darauf, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die transzendentale Meditation zu verbreiten. Und so kam es denn auch, dass eben dieser Maharishi nach Europa kommen konnte, hat sich auf dem Selisberg, da in der Schweiz, fest installiert. Er gewann so einen unheimlichen Einfluss und eine riesige Anhängerschaft. In ihrem Lied Let It Be, das ist übrigens gar kein typisches Rocklied, denn das ist ausnahmsweise nicht motorisch-rhythmisch. Ansprechende Melodie, aber Let It Be, das heißt nicht, nimm es ein bisschen cool, nicht so ernst, alles so ernst und trocken nehmen. Nein, Let It Be heißt, lass dich gehen in der Passivität. Und zwar so, wie das nötig ist in den östlichen Religionen bei der Meditation. Da muss der Mensch sich gehen lassen und den Verstand abschalten. Und dann heißt es in dem Text, whisper words of wisdom, flüstere Worte der Weisen. Und damit waren gemeint die Mantras der Meditation. Also das sind so normalerweise Sanskrit, indische Sprache, Sanskrit-Ausdrücke oder Sätze, die man beim Meditieren ständig wiederholen muss. Ohne zu wissen, was es heißt. Einfach wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und dann kommt man in Ekstase. Übrigens genauso wie zum Teil gelehrt wird, wie man Zungenreden sich beibringen kann. Einen gewissen Satz oder gewisse Wörter ständig wiederholen, 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 während Minuten, bis es dann kommt. Genau das Gleiche. In seinem Song My Sweet Lord verehrte George Harrison den Hindu-Gott Krishna. Aber in dem gleichen Lied hört man auch, wie der Chor singt Halleluja. Und damit wollte er die Botschaft rüberbringen, eigentlich ist alles eins. Es kommt gar nicht drauf an, ob Krishna oder ob Gott im Christentum, alles ist eigentlich das Gleiche. Hinduistische Gedanken sind durch andere Gruppen wie Carlos Santana, John McLaughlin, Yes, Earth, Wind and Fire und durch Nina Hagen und andere verbreitet worden. Der Lead-Gitarrist der Gruppe Led Zeppelin, Jimmy Page, sagte, ein Rockkonzert ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein magisches Ritual. Und der Meatloaf-Komponist Jim Steinman sagte, ich bin schon immer vom Übernatürlichen angezogen worden und weiß, dass Rock das ideale Medium dafür ist. Wenn ich auf die Bühne komme, werde ich besessen. Ein Insider, der das sagt. Und warum sagt er, diese Musik ist das ideale Medium? Warum sagt er nicht, die Matthäus-Passion von Bach ist das ideale Medium? Das geht nicht. Und wir können genau erklären von der Musik und von der Wirkung der musikalischen Elemente, warum das so ist hier und warum dort nicht. In dem Song Sympathy for the Devil beteten die Rolling Stones den Teufel an. Und da kamen dann eben weitere Gruppen, die den Satanismus verbreiteten, wie Black Sabbath, AC/DC, Mötley Crüe, Demon, Mars, Witchfind, Venom, Kiss, Merciful Fate, Iron Maiden, Deep Purple, Rainbow, Eagles, Emerson, Lake and Palmer, Uriah Heep und Nazareth und andere. Eine vierte Botschaft war Egoismus, Rebellion, Gewalt. Und da muss man eben nicht meinen, das hätte keine Folgen. Und heute ist man erstaunt in den Schulen, warum man so viel Problem hat mit Rebellion und Gewalt. Die haben das alles gelernt. Und zwar auf spielerische Weise, nicht so wie in der Schule. Janis Joplin drückte die egoistische Nimm-Mentalität, die untrennbar zur Rockkultur gehört, ich muss sagen zur neomarxistischen Rockkultur, in ihrem Song Get It While You Can, nimm, solange du was kriegen kannst, aus. Sie lebte konsequent nach ihrem Grundsatz, lebe intensiv, liebe heftig, stirb jung. Und dann in den Anfang 70er Jahren ist sie gestorben, das war dann auch die Zeit von Jimi Hendrix, der damals auch starb. Nina Hagen sang, damals, das würde sie jetzt heute nicht mehr tun, ich habe keine Lust, meine Pflichten zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich habe keine Pflichten. Und dann fragt man sich, warum Schüler auch das Gefühl haben und Kinder in der Familie, ich habe doch keine Pflichten, was soll das? Und dabei sind es gerade diese Dinge in der Familie, wenn Kinder lernen, Pflichten zu übernehmen. Nicht, dass wir sie überfordern, ja? Kinder sind keine Sklavenarbeiter. Aber wenn sie ihre Pflichten und Aufgaben haben, dann gibt es ihnen eine Zufriedenheit. Eine Sinn, sie wissen, warum sie da sind. Und dass sie auch nützlich sind. Nun, diese 1968er in der Prophetie. Der Jesus hat in Matthäus 24, Vers 12 gesagt, und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, wird die Liebe der vielen erkalten. Nun, Herr Jesus gibt ja in Matthäus 24 in der Endzeitrede über 20 Zeichen, die sein Kommen in der Endzeit ankündigen. Und wir können im 20. Jahrhundert ab dem Ersten Weltkrieg alle diese etwa 20 Zeichen, die bis heute in Erfüllung gegangen sind, nachweisen. Ja, und dann ist wichtig, die Endzeit ist nach der Bibel die Zeit, in der die Juden endlich nach langer Zeit der Zerstreuung unter allen Völkern wieder heimkehren in das Land ihrer Väter. Das hat ja bekanntlich begonnen ab 1883. Dann starb Marx. 84 und so weiter. Und dann kamen eben all diese Zeichen, die der Herr Jesus in Matthäus 24, die ich in anderen Vorträgen im Detail behandelt habe, kamen dazu. Das ist die Endzeit. Und eben in diesem Gesamtzusammenhang, Endzeit, in der bereits über 160 Prophezeiungen bis heute, 1882 bis 2010 in Erfüllung gegangen sind, da haben wir auch diese Aussage, und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Das griechische Wort Anomia, Gesetzlosigkeit, hängt zusammen mit Nomos. Nomos ist Gesetz. Anomia ist dann eben das Gegenteil. Ich glaube, wir kennen das, wir sagen tonal, atonal, ist, wenn es keine Tonart mehr hat. Oder normal, anormal, wenn man nicht normal ist. Und Anomia ist also im Griechischen Verachtung von Recht, verbindlichem Maßstab und Ordnung. Und genau das ist in der 68er Bewegung eben das Kennzeichnende. Alle bisherig gültigen Maßstäbe, die aus der Bibel kamen, wurden eben mit Hass und Ablehnung über Bord geworfen. Und so hat man eben Unmoral, das Konkubinat, das ungeheiratete Zusammenleben propagiert. Und was haben die Politiker gemacht? Die haben sich nicht dagegen gestellt, sondern die haben die Gesetze eins um das andere geändert. Und zwar nicht nur die linken Parteien, wie die Sozialdemokraten, SP und so weiter, sondern auch die bürgerlichen Parteien. Und da sehen wir, das mit rechts und links, das kann man schon längst vergessen. Die sogenannte Mitte oder Mitte-Rechtsparteien, die sind schon längst völlig neomarxistisch unterwandert. Und die Leute realisieren ja vielleicht nicht mal gar nicht, dass sie den Lebensstil der Neomarxisten leben. Und da können sie doch nicht dagegen halten. Das geht gar nicht. Die sind schon viel linker als die meisten denken. Ja, eben Konkubinat, Partnerwechsel, Ehebruch, Homosexualität, Pornografie ist zu einer Überschwemmung geworden für den Westen. Und das hat alles begonnen in den 50er Jahren. Ich war etwa 1952 kam das Porno-Imperium von Beate Uhse. Und in die gleiche Zeit herum kam dann Playboy und so weiter. Das ging damals los. Aber vorher war 1948 der Kinsey Report. Und um die Zeit des Kinsey Report kam übrigens die Pille auf, als neue Erfindung. Und das war für die Neomarxisten auch ganz wichtig. So kann man die Frau aus der Familie herauslösen, die Sexualität von der Familie abkoppeln und so weiter. Ja, und wir haben heute die Folgen dieser überhandnehmenden Gesetzlosigkeit mit Gewaltbereitschaft, die steigt, Abtreibung, Gottlosigkeit, Okkultismus, Drogenmissbrauch. Und die WHO sagt, dass jährlich 40 Millionen Babys abgetrieben werden. Das sind Zahlen, die stellen sogar die Weltkriege in den Schatten. In der Schweiz offizielle Zahl 10.000 pro Jahr. Und da sagt man, man hat das jetzt so ein bisschen stabilisiert. Stellen Sie sich vor, so etwas. Man würde jedes Jahr in der Schweiz 10.000 Leute abknallen und würde sagen, jetzt hat sich das so ziemlich bei 10.000 stabilisiert. Ja, und darum ist natürlich diese Initiative, die jetzt läuft, bis etwa Juni, kann man sich, da kann man die Unterlagen bekommen bei info@prolife.ch. Eine Initiative, die fordert, dass die Abtreibung aus der Grundversicherung der obligatorischen Krankenkasse herausgenommen wird. Das müssen wir ausnutzen. Das gibt natürlich nochmals die Chance eines Kampfes für das Leben. Und in den Sprüchen lesen wir, wenn setze dich ein für die, die zu Tode abgeführt werden. Und wenn du sagst, ich habe es nicht gewusst, der die Herzen prüft, weiß es. Wir wissen, dass diese Todesmaschinerie tagtäglich läuft. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und die Liebe der vielen wird erkalten. Durch all diese Dinge wurden eben innere, natürliche Gefühle zerstört, kaputt gemacht. Und darum müssen wir auch unseren Kindern das eben wertvoll machen, dass wir ihnen das Positive zeigen, was Gott gedacht hat über Liebe und Ehe. Und wie es wichtig ist, dass eben auch die Beziehung von Mann und Frau, dass die gepflegt wird. Und dass man so eben eine Liebesbeziehung über die nachfolgenden Jahrzehnte erhalten und fördern kann. Davon weiß unsere Gesellschaft praktisch nichts. Und wie das eben nicht langweilig wird über die Jahrzehnte, sondern dass es eine Vertiefung gibt, so dass solche, die 20 Jahre oder 30 Jahre verheiratet sind, sagen, ich möchte nicht nochmals vorne beginnen. Dem hat man wirklich etwas aufgebaut, das wirklich schön ist. Und das müssen wir den Kindern als Gegenbeispiel wertvoll und groß machen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 schreibt der Apostel Paulus, denn dieser Tag, das heißt der Tag der Wiederkunft des herrschenden Messias, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Diese Stelle macht klar, dass in der Zeit vor der Wiederkunft Christi, also in der Endzeit, dass da in der Christenheit ein riesiger Abfall stattfinden soll. Ich war abfallen kann man nur von etwas, von dem man mal dran war. Kann man nur von etwas, das man früher bekannt hat. Und die Bibel bezeichnet Abfall auch da, wo nicht eine wirkliche Wiedergeburt vorliegt, sondern da, wo ein Bekenntnis da war. Denken wir ans Volk Israel. Da finden wir doch immer in Zeiten, wo das Volk Israel abgefallen ist. Zum Beispiel 7-mal in der Zeit der Richter. Aber heißt das, die waren alle wiedergeboren? Nein, das Volk Israel war nie ein wiedergeborenes Volk. Es gab die echten Gläubigen zu allen Zeiten. Aber alle hatten ein Bekenntnis zur Bibel, zur Tora, zum Gesetz Mose. Ja? Und dann kamen eben diese Zeiten, in der die Masse Israels abgefallen ist. Und wenn der Apostel Paulus hier spricht von diesem Abfall in der Endzeit, dann heißt es, dass in der Christenheit ein gewaltiger Abfall von Gott und seinem Wort und vom Bekenntnis zum Glauben stattfinden sollte. Und dieser Abfall ist wirklich ansetzbar für die breite Masse ab den 60er Jahren. Nun, das zeigt uns einerseits, in welcher Zeit wir leben und dass der Herr Jesus wirklich bald kommt. Aber es ist sehr schmerzhaft. Aber es ist wichtig, dass wir eben unseren Kindern diese Dinge erklären, dass sie realisieren, aha, das war nicht immer so. Ein Beispiel. Vor kurzem kam ein junger Mann zu mir, sagte mir, ich habe dein Büchlein gelesen über New Age. Und da beschreibst du ja das auch mit den 60er Jahren und so weiter. Und wenn ich mit meinen Kollegen in der Schule spreche, dann sagen die, was, das war doch immer so. Es hat es nie irgendwie als Wechsel gegeben. Und dann sagt der junge Mann, ich habe mit meinem Großvater gesprochen. Und der hat gesagt, ja, das ist wirklich so. Das war früher, das war das früher ganz anders in der Gesellschaft. Natürlich hat es versteckt immer Unzucht gegeben. Aber nie eben in dieser Breite. Und es ist ja klar, wenn man früher wusste, das ist falsch, und man hat das trotzdem gemacht, dann hat man es mit einem schlechten Gewissen gemacht und hat das versteckt. Aber wenn eine Gesellschaft sagt, das ist normal, und wie heute in der Schweiz 12-Jährigen in der Schule Kondome abgegeben werden, sind die eigentlich verrückt geworden? Also ist es dann nicht klar, wenn die Lehrer sagen, das ist normal, dass man dann erst recht in solche Dinge hineinfällt. Und das hat eben die Barrieren abgebrochen. Und die Barrieren waren früher da. Das ist dieser Abfall. Und 2. Thessalonicher 2 beschreibt, als Höhepunkt des Abfalls wird dann der Antichrist kommen. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Der Sohn des Verderbens wird die Spitze sein in dieser ganzen Geschichte der Söhne des Ungehorsams. Aber 2. Thessalonicher 2 sagt, dass der Antichrist selber kann erst kommen, wenn die Entrückung der Gemeinde geschehen ist. Erst dann kann er offenbar werden, denn dann wird der zurückhält, das ist der Heilige Geist, weg sein. Steht beides. Das, was zurückhält, und der zurückhält. Das, was zurückhält, ist im Griechischen eben eine Anspielung auf das Wort Geist. Topneuma ist auf Griechisch sächlich, das Geist. Aber weil der Heilige Geist eben eine Person ist, er ist Gott, nennt der Herr Jesus in Johannes 14 den Heiligen Geist den Geist der Wahrheit, den Tröster. Und er sagt immer wieder, jener, Ekenos, männlich, wird euch in alle Wahrheit führen und so weiter. Und darum haben wir in 2. Thessalonicher 2 das, was zurückhält, Topneuma, und der zurückhält, eben Gott, der Heilige Geist. Eine ganz wichtige Prophetie ist ferner 2. Timotheus 3. Und es ist wichtig, dass man sich da im Klaren ist, in Kapitel 2 wird die Christenheit beschrieben. Als ein großes Haus, in dem Gefäße der Ehre und Gefäße der Unehre, also wahre Gläubige und Ungläubige, vermischt in diesem Haus Gottes zusammen sind. Das ist die Christenheit eben als eine Vermischung von wahren Gläubigen und unzähligen, nicht wiedergeborenen, ungläubigen Bekennern. Und dann kommt 2. Timotheus 3, Vers 1 und beschreibt, wie der moralische Zustand in der Endzeit sein wird. Aber wichtig, nicht in der Heidenwelt, sondern in der Christenheit. Nicht wahr? Einige Dinge aus 2. Timotheus 3, die findet man wörtlich wieder in Römer 1, wo Paulus die Heidenvölker ohne Bezug zur Bibel beschreibt, in ihrer Unmoral. Aber es ist ja so, durch das Christentum, das nach Europa kam, da ist einiges gegangen. Die meisten von uns könnten sagen, ja, unsere Vorfahren, unsere Vorväter, Helvetier und Germanen, das waren noch wilde Typen. Die tranken noch aus den Schädeln Bier, aus den Schädeln ihrer Feinde. Und wie Julius Caesar, wie der die Germanen beschreibt, also ein wildes Volk, selbst im Winter so für ihn auffällig spärlich gekleidet, mit Fellen und so. Und jugendliche Germanen, die wilde Spiele machten, nicht um Geld zu verdienen, sondern um von den anderen bewundert zu werden. Das genügt ihnen. Also wirklich barbarisches, wildes Volk von Germanen und Kelten. Aber durch das Christentum wurde die Gesellschaft wirklich moralisch grundsätzlich verändert, sodass man begann, sich für die Schwachen zu interessieren und nicht nur für die Helden, wie ein Siegfried, ja, und so, sondern für die Schwachen zu interessieren und sich für sie einzusetzen. Und nun steht im Zusammenhang mit der letzten Zeit in 2. Timotheus 3, Vers 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Das Wort Chalepos bedeutet gleichzeitig gefährliche, raue, schmerzhafte Zeiten. Vers 2. Denn die Menschen werden eigenliebig sein. Richtige Egoisten. Und heute gibt es Bücher, sogar auf dem christlichen Markt, die sagen, liebe dich selbst. Und dann, um zu sagen, dann kannst du den anderen auch lieben. Aber zuerst musst du mal dich selber lieben. Das müssen wir überhaupt nicht lernen. Wir werden schon als Egoisten und als Selbstliebende geboren. Aber wenn man das sogar in der Verkündigung hören kann, liebe dich selbst, dann wird man eben zu so einem, von dem es heißt, denn die Menschen werden eigenliebig sein. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, oder man kann übersetzen arrogant, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Das Wort kann auch übersetzt werden mit gottlos, frevelhaft, greuelvoll, ohne natürliche Liebe. Das griechische Wort bezeichnet natürliche Liebe als Liebe besonders zwischen Eltern und Kindern und Kindern und Eltern. Und hier wird gesagt, ohne natürliche Liebe. Also diese Beziehung in den Familien geht kaputt. Das, was eigentlich ganz natürlich in den Menschen hineingegeben ist. Unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam. Das griechische Wort bedeutet auch ohne Selbstbeherrschung. Nun, wenn diese Söhne des Ungehorsams gesagt haben, wenn man eben enthaltsam lebt, dann wird man krank, bekommt eine Psychose und muss zu einem freudianischen Psychologen gehen. Dann ist es klar, dass die Menschen unenthaltsam werden. Grausam oder brutal kann man übersetzen. Das Gute nicht liebend. Ja, die Massen, wenn sie ins Kino gehen, gehen sie ins Kino, um etwas Schönes zu sehen. Oder ist eben gerade das Schlechte, das Böse, das Widernatürliche, das, was Unterhaltungswert hat. Es ist so. Das Gute nicht liebend. Verräter, verwegen, man kann auch übersetzen, roh, wild. Und auch da hat die Rockmusik sehr viel beigetragen. Das der Charakter, das Wesen von Menschen verroht durch diese Musik. Wird wild, unkontrolliert, so zuckig, ja. Ja, das hat mit diesem wilden, unkontrollierten einen inneren Zusammenhang. Aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und das ist genau das, was Mark Huse gefordert hat, das hedonistische, die hedonistische Gesellschaft. Das Wort hier, Vergnügen, ist Hedone. Das Vergnügen, das Lustvolle. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Die eine Form der Religiosität haben, deren Kraft aber verleugnen. Und wir kommen zum Schluss. 2. Petrus 3, Vers 17. In Kapitel 2 und 3 beschreibt der Apostel Petrus aus einer Todeszelle in seinem letzten Brief, wie es kommen wird. Und er beschreibt, wie in der Christenheit Verführer kommen werden, die besonders die Massen zu sexueller Unenthaltsamkeit verführen werden. Und er sagt, sie werden Freiheit versprechen und machen aus den Menschen Sklaven. Und dann schließt Petrus ab in 2. Petrus 3, Vers 17. Ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisst. Man konnte das alles im Voraus wissen. So hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Ruchlos, das wäre ein Wort, das kennen Jugendliche heute nicht mehr. Gut, das ist das griechische Wort Athesmos. Athesmos bedeutet Gesetzesverächter, Gesetzeswidriger, Sittenwidriger, Gesetzloser, Ungerechter. Also, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Sittenwidrigen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Da sehen wir, wie gefährlich diese Dinge für wahre Gläubige sind. Und wir wissen zur Genüge, wie diese Dinge Einzug gehalten haben, auch in den Gemeinden. Vertuscht werden, oder man sagt, ja gut, ob voreheliche Beziehung, ja, da ist man... Wo sind die Prediger, die ganz klar von der Bibel her erklären, das ist Hurerei? Und zwar sieht man, dieser Bibelstelle wird ganz klar als das bezeichnet. Das muss man den jungen Leuten sagen. Ich meine, wir haben das damals in den 60er, 70er Jahren, das haben wir gelernt auf Jugendveranstaltungen. Da war völlig klar, vorehelicher Geschlechtsverkehr ist wirklich Sünde vor Gott. Schwere Sünde. Und wenn man das nicht mehr verkündigt. Diese Dinge haben Einzug gehalten. Und auch die Musik, die ein ganz wichtiges Mittel war, wie wir gesehen haben, zur Verbreitung des Neomarxismus, hat auch Einzug gehalten in den Gemeinden. Genau diese Musik. Und hat die Gemeinden neomarxistisch überfremdet. So kann man das sagen. Die Gemeinden sind neomarxistisch verfremdet. Nochmals unter diesem Hintergrund, ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Sittenwidrigen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Und dann kommt dieser wunderbare Abschluss des Briefes. Das ist wirklich des Petrus letztes Vermächtnis vor seinem Märtyrertod, wo er für Christus gestorben ist. Wachst aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Und sehen wir, es geht nicht darum, dass wir uns ständig mit diesen Dingen beschäftigen, wie wir uns jetzt heute damit beschäftigt haben. Man muss darüber sprechen, man muss die Dinge klären, aber das soll nicht das sein, was uns dauernd erfüllt, sondern wir sollen unseren Blick wirklich auf den Herrn Jesus richten. In seiner Erkenntnis wachsen, in seiner Gnade, die wir Tag für Tag erleben, zunehmen und wachsen. Und da bildet sich ein natürlicher Schutz eben gegen diesen Irrwahn der Ruchlosen um uns her.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Die Zerstörung der Gesellschaft durch den Neomarxismus.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.